diese geradezu verrückte Idealisierung des Gehorsams. Gehorchen in diesem Sinne tun wir, solange wir Kinder sind. Aber die Sache sollte doch im 14., 15. Lebensjahr spätestens ein Ende haben.
Kluse Krings hier in der Werkstatt. Und ich freue mich auf das Gespräch. Als Auftakt möchte ich noch kurz ein Video einspielen, was über Hausaufgaben geht. Denn mein Sohn hatte Hausaufgaben von der Bundeszentrale für politische Bildung über den Geschichtsunterricht bekommen und musste sich einen Podcast anhören zum Thema Verschwörungstheorien. Und ich fand das ganz spannend, denn ich glaube, das war das erste Mal, dass so ein Inhalt direkt von der Regierung in das Klassenzimmer kam. Also hier ein paar Ausschnitte aus dem Podcast.
Nicht nur das Coronavirus breitet sich auf allen Kontinenten aus, auch die Falschmeldungen und Verschwörungstheorien darüber verbreiten sich mit rasender Geschwindigkeit. Dieser zweiteilige Podcast soll helfen, den Blick für Verschwörungstheorien zu schärfen. Und wir sind ja alle aufgefordert, einfach Informationen kritisch zu hinterfragen. Das ist sozusagen erste Bürgerinnen- und Bürgerpflicht. Da würde mich interessieren, wo hört das kritische Nachfragen auf und wo fängt dann am Ende die Verschwörungstheorie an?
Die Frage ist, welche Art von Informationen man eben hinterfragt oder auch nicht hinterfragt. Nicht an die Mondlandung zu glauben, ist jetzt vielleicht weniger schwierig als zu glauben, eine Pandemie würde nicht existieren und deshalb hält man sich eben nicht an die Vorsichtsmaßnahmen, die empfohlen sind. Das würde im Zweifelsfall dazu führen, dass man nicht nur sich selbst gefährdet, sondern vielleicht auch noch das eigene Umfeld und andere Menschen in der U-Bahn zum Beispiel.
Herr Rathje, sind Sie überrascht darüber, wenn Sie das hören, beziehungsweise überrascht über die Geschwindigkeit, mit der dann sich diese Verschwörungstheorien und Falschmeldungen im Netz verbreiten?
Ich bin überhaupt nicht überrascht darüber, dass sowohl Verschwörungstheorien sich rasch gerade über das Internet verbreiten, als auch, dass hier antisemitische Bezüge hergestellt werden. Es ist aber auch so, dass Linke jetzt in einer anti-imperialistischen Deutung dann eher anti-amerikanistisch in diesem Sinne argumentieren, indem sie behaupten, dass das Coronavirus eine Waffe der Imperialisten sei, um die ganze Welt weiter zu verknechten. Also es, um es zusammenzufassen, es gibt unterschiedlichste politische Gruppierungen, die solche Erzählungen der Zeit verbreiten. Und das kennen wir als den Mythos der jüdischen Weltverschwörung, der seit mehreren hundert Jahren in christlich geprägten Gesellschaften verbreitet wird.
Was ich schwierig daran finde, ist, dass es zum Teil ja sehr abstruse Verschwörungstheorien gibt. Und dann frage ich mich aber, wie kann man eben auf diese Menschen zugehen.
Da geht es auch um gemeingesellschaftliche Aufgaben, also breiter gedacht, darum, so etwas wie Ambiguitäts- und Widerspruchstoleranz aufzubauen und zu stärken bei den Menschen, damit sie eben nicht sich ein Weltbild bauen, und das ist bei Verschwörungsideologien ganz wichtig, das letztlich darauf hinausläuft, jede Form von Widerspruch auszuklammern, jede Form von Widerspruch auch in letzter Instanz vernichten zu wollen.
Und am Ende, und das ist wahrscheinlich das Tragische auch an diesem Podcast, werden diejenigen, die einer Verschwörungstheorie, über die wir vielleicht auch gesprochen haben, anhängen, uns wiederum als Teil der Verschwörung sehen.
Darüber möchten wir gerne reden. Kurz noch ein Wort zu Kluse Krings, mit dem ich hier sitze. Er ist Buchautor und Anthropologe, bekannt durch die Höhende Wochenschau und aber auch durch das Buch Die Vier Spiegel des Emir von Cordova. Er arbeitet gerade an einem neuen Buch, Droht uns ein zweites Mittelalter, was in einigen Monaten veröffentlicht werden wird. Hier ist schon das Cover zu sehen. Und er hat einige brisante, gut fundierte Artikel zur aktuellen Lage veröffentlicht. Und offensichtlich geht das an jedem klugen Menschen nicht einfach so vorbei. Denn wir merken, dass hier in unserer Gesellschaft viel passiert. was viel auch über unsere Gesellschaft erzählt. Und deswegen frage ich jetzt mal, was ist eigentlich eine Verschwörung? Also abgesehen, nehmen wir mal an, wir wären nicht in der Corona-Zeit. Was wäre dann eigentlich normalerweise eine Verschwörung?
Wenn wir über Schulunterricht reden, wäre es ja nicht schlecht, wenn man mal einen Duden geguckt hätte. Ich habe es mir rausgeschrieben und ich werde es zitieren. Da steht über das Wort Verschwörung, Substantiv feminin. Gemeinsame Planung eines Unternehmens gegen jemanden oder etwas gerichtet, besonders gegen die staatliche Ordnung. Da sind also mehrere Elemente drin, die definieren, was eine Verschwörung ist. Eine gemeinsame Planung. Also wir müssen zwei oder mehr Personen haben oder Institutionen, die irgendwas zusammen planen. Und zwar ein Unternehmen. Also da ist was Größeres angedacht. Nicht? Also es ist nicht mal um die Ecke gehen, Bier trinken oder so. Das muss was Größeres sein. Ja? Und es ist gegen jemanden oder gegen etwas. Das heißt zu Lasten Dritter. Es wird ein Schaden angerichtet. Und in Klammern sagen sie gegen die staatliche Ordnung. Ja? Das ist relativ abstrakt. Wenn wir daraus jetzt, sagen wir mal, einen greifbaren Fall machen wollen, jetzt konstruiere ich den, das ist jetzt kein Fall aus der Zeitung. Stellen Sie sich vor, Sie gehen abends in ein sehr gutes Restaurant und da sitzt ein bekannter mittelständischer Unternehmer aus der Gegend bei einem Geschäftsessen und zwar mit seinem Steuerberater, mit seinem Anlageberater, mit einem Notar aus dem Ort, mit dem Banker seines Vertrauens und dann ist da auch noch ein Immobilienmakler dabei. Die Chance steht nicht schlecht, dass es sich bei diesem Abendessen um eine Verschwörung handelt. Was gut sein kann, ist, dass man sich nämlich am nächsten Vormittag trifft, beim Notar. Und da kommt es dann zu einer Kaufvertragsverlesung. Die wird in der Mitte mal ganz kurz unterbrochen. Verlesung heißt, der ganze Vertrag muss von oben bis unten einmal durchgelesen werden. Und zwischendrin sagt er, entschuldigen Sie, meine Herren, ich müsste mal kurz. Dann geht er raus. In dem Moment schiebt jemand einen Briefumschlag über den Tisch. Dann kommt er rein und dann sagt er, wir machen weiter mit der Verlesung. Wenn unterschrieben wurde, dann ist die Verschwörung perfekt. Und man kann davon ausgehen, in diesem konstruierten Fall, dass dieser Unternehmer einen Auftrag aus dem letzten Jahr, der ein bisschen größer war, nicht so ganz richtig abgerechnet hat mit dem Finanzamt und dass er dieses überschüssige Geld, das natürlich Schwarzgeld ist und mit dem man nicht einfach so auftreten kann, gewaschen hat über den Kauf einer, sagen wir, Eigentumswohnung. Das Ganze funktioniert so, da wird ein Kaufvertrag aufgesetzt und zwar mit Wissen und Wollen des Verkaufenden mit einer viel zu geringen Summe. Die Differenz zwischen dieser Summe und dem, was er eigentlich bekommen wollte, ist in dem Briefumschlag. Plus einen schönen Obolus obendrauf. In dem Moment, wo er das akzeptiert und es ist unterschrieben, ist die Wohnung für den geringeren Preis verkauft worden. Und wenn er jetzt die 5 Jahre abwartet, ich glaube, es sind 5 Jahre Spekulationsfrist, dann kann er die Wohnung verkaufen, wird den Originalpreis, was die Wohnung wirklich ist, erlösen, so wie die Situation im Moment ist, sogar ein bisschen mehr als das. Und das schwarze Geld ist weißes Geld geworden. Das ist aus einem ganz normalen Immobiliengeschäft jetzt erwachsen. Ein bisschen schlechter sieht es aus für den Verkäufer, denn der hat jetzt wirklich Schwarzgeld an der Hacke. Aber dafür hat er auch 50.000 Euro mehr bekommen. Das hat sich vielleicht gelohnt. Und dann muss er jetzt demnächst irgendwo eine Immobilie kaufen. Das ist ein so normaler Vorgang in Deutschland, dass kein Aufhebens davon gemacht wird. Und das ist doch relativ erstaunlich, dass wir also im Grunde in einer Welt leben, in der Verschwörung die ganze Zeit um uns herum existiert, ohne dass überhaupt darüber geredet wird. Also auch nicht Verschwörungstheorie oder irgendwas, es wird gar nicht darüber geredet.
Verschwörungen gibt es natürlich auch im großen Stil. Ich denke da an diesen berühmten Wurstskandal 2014, der nicht zwar viele auch vergessen haben und der vielleicht auch nur relativ klein in den Medien waren dafür, dass es eigentlich doch ziemlich kompliziert war. Immerhin haben sich 22 Unternehmen abgesprochen über viele lange Jahre, was die Preise für Würste betrifft. Das Bundeskartellamt von Deutschland hat dieses Unternehmen zu insgesamt 338 Millionen Euro Strafe verurteilt und 33 Personen konkret auch persönlich verurteilt. Da sieht man halt, welche Komplexität solche geheimen Absprachen haben können, die dann zu einer Verschwörung werden. Und noch viel bekannter ist natürlich der Abgasskandal, das Dieselgate. Am Anfang dachte man, innerhalb des Unternehmens Volkswagen mit den Marken Audi und Porsche hätten sich dort Menschen abgesprochen, um eine App zu machen, die bei dem Test weniger Abgas verbraucht als im normalen Leben und somit die Fahrer betrübt und vor allen Dingen die Umwelt mehr verschmutzt als angegeben. Und dann kam aber raus über die Monate, dass diese Absprachen nicht nur innerhalb von Volkswagen waren, sondern auch innerhalb von Opel, Renault, Ford, Mercedes und BMW. Und da stellt sich natürlich schon auch die Frage, welche Komplexität solche Verschwörungen haben können und natürlich auch, warum das ausgerechnet in den USA rauskam und nicht bei den so sorgsam arbeitenden deutschen Behörden. Da ist natürlich der Elefant im Raum, wusste irgendjemand von einer deutschen Behörde Bescheid, denn diese Unternehmen waren hauptsächlich in Deutschland, zumindest mit dem Hauptsitz ansässig. Ja, aber nun gut, eigentlich war das Podcast von meinem Sohn in der Schule ja gar nicht über Verschwörungen, sondern das Wort ist ja gar nicht Verschwörung, das Wort ist Verschwörungstheorie und Verschwörungstheoretiker. Wie ist das denn definiert?
Wir kommen wieder in so ein ganz ähnliches Fahrwasser wie beim ersten Mal, wo wir das einfach nur die Verschwörung definiert haben wollten. Also nochmal, wenn man das in der Schule einsetzt, wäre es ja wieder mal klug gewesen, einfach in Duden zu gucken. Der Duden sagt, ich zitiere das jetzt nochmal, also Verschwörungstheorie, Substantiv feminin, das ist die Annahme, dass eine Verschwörung der Ausgangspunkt von etwas sei. Das ist sehr neutral, das ist auch sehr abstrakt, aber das bedeutet, dass im Mittelpunkt immer noch die Verschwörung steht. Und die Verschwörungstheorie ist die Annahme, dass es die Verschwörung gegeben hat. Wenn man diesen Einspieler sich nochmal anhört, dann ist gar nicht klar, worin eigentlich die Verschwörung besteht. Schlau wäre jetzt zu sagen, da hat sich der mit dem zusammengetan, also nehmen wir mal diesen Abgasskandal, da können wir reden vom Kraftfahrbundesamt, denen nichts auffällt. Spannenderweise ist dieser Zyklus, wie getestet wird, so angelegt, dass man hinterher mit der App maximal gut betrügen kann. Vielleicht kennen Sie das, diese Autos, die immer an der Ampel den Motor abschalten. Das ist vollkommen sinnlos, macht den Motor eher kaputt als irgendwas anderes und spart so gut wie kein Benzin ein. Aber auf dem Prüfstand, da ist es super, dass das so abgeschaltet werden kann. Also, wir könnten also bei diesem Skandal, zumindest putativ, also dass wir eine Annahme haben, mal ein paar Leute auflisten. Nicht? Ich glaube, die Firma Bosch ist da, glaube ich, auch mit involviert, weil irgendwer musste das Ding ja bauen und so weiter. Die können wir auflisten und dann können wir sagen, okay, das ist also das Zusammenwirken von zwei oder mehreren Parteien zum Schaden eines Dritten, also der Umwelt bzw. eben der deutschen Gesetzeslage. Aber das kommt gar nicht vor in dem, was wir da gehört haben. Ich habe mal, recherchiert ja heutzutage immer im Internet, habe ich da nachgeguckt, Planet Wissen, das ist so ein öffentlich-rechtliches Format, WDR, SWR und ARD Alpha ist dabei, wobei man eigentlich das BR Alpha nennen müsste. Und die spitzen diesen Begriff so zu, so ähnlich wie das, was wir jetzt gehört haben. Und da heißt es wörtlich, Verschwörungstheorien sind abstrus. Sie vermischen Fakten mit erfundenen Behauptungen und bauen auf Stereotypen Feindbilder auf. Wow. Jetzt muss man sich fragen, wo ist jetzt Ross und Reiter? Wer ist jetzt der die Verschwörung macht? Wer ist jetzt der Geschädigte? Das ist eigentlich gar nicht mehr zu fassen, aber als ein Ding, als solches. Man könnte aber auch gerade umgekehrt hingehen, genau mit dieser Definition, mit diesen Ausdrücken, und mal sagen, ja gut, da soll jetzt mal einer sich irgendwas angucken, jetzt wo wir in der Corona-Zeit sind, soll sich mal angucken, was ist mit diesem Virus los. Und da soll er mal sagen, ist es gefährlich, werden wir belogen und so weiter. Und wenn jetzt einer lauter erfundene Behauptungen hintereinander hängt und sagt, das ist meine Theorie dazu, man darf ja eine Theorie haben, das ist ja jetzt neulich nicht verboten, hoffe ich, eine Theorie oder eine Hypothese zu haben. Also meine Hypothese ist folgendermaßen, dann gucken Sie sich das an und sagen Sie, das ist ja wissenschaftlicher Unsinn, was er da macht. Ja, dann können Sie sagen, das ist eine ziemlich dumme Theorie. Da muss ich nicht sagen, die Theorie ist eine Verschwörung. Oder was ist denn jetzt eigentlich da die Verschwörung? Ja, das ist einfach eine dumme Theorie. Wenn mit Stereotypen Feindbildern gearbeitet wird, und wir wissen ja, was damit gemeint ist, nicht? Zum Beispiel die Juden waren es, ich weiß nicht, ob Judenviren bauen oder so, ob das jetzt die Idee sein soll, oder irgendwelche finsteren Mächte. Mein Trick ist, wenn mir jemand sowas erzählt, das ist das Böseste, was sie zum Beispiel mit Rechtsradikalen machen können. Sie lassen die reden. Sie reden nicht dagegen, sondern sie lassen sie reden. Sie sagen, Mensch, das ist eine interessante Sache, Bomben, was du da rausgekriegt hast. Wo steht es genau? Zwingen sie dazu, 10 Sätze mit weil deshalb zu bilden. Die werden von alleine sauer, weil sie merken, dass sie diese Sätze gar nicht bilden können. Am Ende ist man nur bei irgendeiner Affirmation, aber so muss es doch sein. Im Grunde hat sich die Sache in diesem Moment erledigt. Wir können dann wieder einfach von einer Theorie, die nicht stimmt, reden. Wo ist die Verschwörung bei dieser ganzen Sache? Auf der anderen Seite aber, es wird ja mal möglich sein, nachzufragen, ob nicht irgendwer mit irgendwem zusammengemauschelt hat. Und wenn sich dann herausstellt, dass es alles nicht der totale Unsinn ist, dass ich also wissenschaftliche Belege habe, also dass Leute, die Fachleute sind, ausgewiesene Fachleute, mehrere von denen zu einem sehr ähnlichen Ergebnis kommen, dann habe ich doch wenigstens für einen Wissenschaftsbetrieb, würde man sagen, ich habe eine Hypothese aufgestellt. Das heißt, wenn ich das zulasse, komme ich am Ende möglicherweise zu einer ganz neuen Erkenntnis. Und es ist so ein bisschen der Verdacht im Raum, dass wir vielleicht zu gar keiner neuen Erkenntnis kommen sollen.
Es ist ja offensichtlich, dass die Definition von Planet Wissen eigentlich gar nicht das Wort meint, sondern im Grunde die anderen. Das heißt, die Wirrköpfe, die Idioten. Es ist einfach nur eine Bezeichnung, um eine Gruppe von Menschen auszugrenzen. Es ist eigentlich ein Prozess der Polarisierung, um das eigene System zu schützen. Das haben wir beim Narrativ 1 mit René Schlott eben auch so zur Sprache gebracht. Und wenn diese Ausgrenzung halt immer wieder ein neues Wort braucht und immer wieder neue Narrative braucht, weil die Wörter einfach so von ihrem Sinn entleert sind, bringt das natürlich eine Unsicherheit. Und deswegen steht jetzt im Raum, ob vielleicht irgendwann ein anderer Begriff genutzt werden wird, um Kritiker der Regierung insbesondere, weil jetzt habe ich ja von Regierungskommunikation erzählt, ob da nicht dann ein neues Wort kommt. Am Anfang habe ich gemerkt, dass selbst Mitglieder der SPD, Mitglieder der Grünen als AfDler bezeichnet wurden oder als AfD-nahe Grüne, AfD-nahe SPDler, weil sie die Regierung kritisierten. Das war sozusagen das schlimmste Schimpfwort, was man einem Politiker geben kann. Ich kenne Menschen, die das geglaubt haben. Und der Umgang mit dieser Partei war ja auch eben dieses Othering, wie die Psychologen sagen. Nicht? Die Frage ist, was kommt als neuer Begriff? Jetzt werde ich nämlich den Moment, wo ich eigentlich alle Zuschauer bitten wollte, zu schreiben, was wohl das nächste Unwort wird, um andere auszugrenzen. Und ich bin sicher, dass diese Gruppenintelligenz mehr bringen kann, als wir beide jetzt hier alleine auf den Stühlen. Das ist also die Chance, dass ihr nicht nur Fragen stellt, sondern auch uns jetzt mal in den Chat schreibt, was denn das nächste Wort zur Ausgrenzung von den Kritikern sein wird. So, aber jetzt habe ich schon wieder mich etwas ausgelassen. Es gibt ein paar andere spannende Narrative, die wir vielleicht mal exemplarisch durchgehen können. Wenn man immer mit Corona nach ein paar Wochen kann man nicht mehr.
Es ist spannend, einfach mal solche Narrative auf den Prüfstand zu stellen, zu denen wir schon eine historische Distanz haben. Die brennen uns nicht mehr unter den Nägeln und das tut weniger weh, wenn wir da mal genau hingucken und vielleicht finden, dass die gar nicht so monolithisch und durchgehend und klar und logisch sind, wie es uns gesagt wurde, wie wir es längst auch alle annehmen. Und was ich immer spannend fand und was in diesen Zeiten, als es mal damals Hörende Wochenschau gab, was wir gemacht haben, war eigentlich, also mit unserer Diktion, die wir jetzt hier gerade benutzen, Narrative zu knacken. Also den Punkt zu finden, wo das Narrativ eine Schwachstelle hat. Das gibt's in der Physik. In der ganzen Wissenschaft gibt es das. Man baut eine Theorie so und man weiß ganz genau, die hat irgendwo eine Schwachstelle. Und ich baue die Theorie am besten so, dass ich um die Schwachstelle rumkomme. Die fällt dann nicht allzu sehr auf und vielleicht kriege ich einen Nobelpreis. Und dann kommt jemand und dem ist aufgefallen, da gibt es eine Schwachstelle. Und da ist der Einstein nicht hin. Und jetzt müssen wir mal gucken, was passiert da an dieser einen Stelle, wo Einstein nicht hin wollte. Nicht? Und das machen wir jetzt einfach mal mit ein paar Narrativen, die wir kennen, deutsche Geschichte. Ja? Ein Narrativ, das wir alle kennen, ist das deutsche Wirtschaftswunder. Sofort haben wir alle Bilder im Kopf und vor allen Dingen haben wir Erklärungen im Kopf. Ich glaube, man könnte so einen Test machen, wer ist ein richtiger Deutscher? Der könnte Ihnen das ganze Wirtschaftswunder runterbeten. Ja, ich sage mal nur kurz so die Eckpunkte. Punkt Nummer 1, Deutschland war zerstört, lag am Boden, alles in Trümmern. Hunger, Elend. Punkt Nummer 2, plötzlich an einem Montag war neues Geld da. Die D-Mark war da. Und die Schaufenster, die Freitag leer waren, die waren Montag plötzlich gefüllt. Das Wirtschaftsleben ging los. Jeder hatte 40 Mark bekommen. Das bedeutet, jeder hatte die Chance. Ja? Wer die 40 Mark gleich ins Wirtshaus getragen hat, ja, da waren die 40 Mark eben weg. Nicht? Und schlaue Leute wie der Neckermann zum Beispiel, der hat dann irgendwann Reisen verkauft, nicht? Otto Verlag, die haben was gemacht aus ihren 40 Mark. Und das ist dieses gigantische Wirtschaftswunder geworden. Darum hat uns die Welt beneidet. 10 Jahre nachdem der Krieg in Trümmern und in Schutt zu Ende gegangen war, kamen die ersten Gastarbeiter, weil die Wirtschaft so im Boom lief, dass wir Leute von außen brauchten. Wir hatten zu viel Arbeit, wir konnten es alles gar nicht selber bewältigen. Das ist Narrativ, das kennen wir alle. Es hat eine Wirkung gehabt. Ich benutze dafür das Wort Fallout. Fallout kommt aus der Zeit, als Atombomben noch in der Atmosphäre getestet wurden. Da gab es einen großen Blitz, einen riesen Knall, eine Druckwelle und dann tagelang rieselte irgendwas vom Himmel. Und das, was vom Himmel rieselte, war beinahe schlimmer als das allererste. Nicht? Denn wo das hinfiel, da konnten sie 250.000 Jahre lang eigentlich nicht mehr leben auf diesem Boden. Der Fallout in diesem Sinne ist die Überheblichkeit der Westdeutschen gewesen. Die also wirklich geglaubt haben, mit ihrer Händearbeit haben sie das alles geschafft. Und als dann die Mauer runterkam, dann kamen diese Verwandten aus dem Osten mit diesen knatternden Trabis und diese Neiltesthemden, die waren ja irgendwie nicht präsentabel. Und die hatten nicht dieses wunderbare Wirtschaftswunder hinbekommen. Und jetzt sind schon wieder 30 Jahre vergangen, aber seit dem Mauerfall. Aber es steckt immer noch drin. Nicht? Also es gibt die besseren und die schlechteren Deutschen, die mit und die ohne Wirtschaftswunder. Wo ist der Knackpunkt bei der Geschichte? Der erste Knackpunkt an dieser Geschichte ist der Marshallplan. Und das ist jetzt eine spannende Sache. Jeder, der so viel auf das Wirtschaftswunder hält, kennt auch den Marshallplan. Aber die liegen in verschiedenen Schubladen. Es gibt eine Geschichte, also ein Narrativ, wenn wir so wollen, da wird über den Marshallplan berichtet. Das endet damit, dass man sagt, die Amis waren die Guten. Dazu ist dieses Narrativ gut. Aber das halten wir ein bisschen auseinander und weg davon, dass wir doch so fleißig gewesen sind. Ja? Der Marshallplan, ich will das mal ganz kurz ausführen, hat noch eine ganz fantastische Seite, die kaum jemandem richtig bewusst ist in Deutschland. Diese vielen, vielen Dollars, die da nach Deutschland geflossen sind, um Deutschland wieder auf die Beine zu bringen, die sind niemals ausgegeben worden. Die sind immer noch da und sogar verzinst immer noch da. Kreditanstalt für Wiederaufbau ist das Stichwort. Die haben die Dollars genommen, haben den Leuten, die einen Kredit haben wollten, nicht einen Kredit in Dollars ausgehändigt, sondern in D-Mark. Aber die D-Mark waren durch die Dollars gedeckt. Und die wurden von den Firmen oder wer immer da geliehen hatte, wieder zurückgezahlt, und zwar mit Zinsen. Und so wuchs dieser Dollarsockel, der ursprüngliche war, immer weiter an. Sie können heute noch Kredite bekommen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und es ist im Grunde ist es immer noch das Geld aus den USA. Es ist ein fantastisches Wirtschaftsmodell gewesen. Ich wundere mich übrigens, dass es so wenig bekannt ist, wie wunderbar man das gemacht hat, wenn ich an Afghanistan denke, wo die Amerikaner jetzt so lange gewesen sind. Wenn die da ein ähnliches System etabliert hätten, die Afghanen wären durch die Decke geschossen. Also es ist ein einziges Mal ist dieses wunderbare System angewendet worden und nie wieder. Und das war bei uns. Also, da gibt es einen kleinen Knackpunkt in dieser Theorie. Nicht? Das ist das Marshallplan-Geld, das ist das eine. Da gibt es aber noch einen ganz anderen Knackpunkt, darüber will man gar nicht reden. Die DDR hat, anders als Westdeutschland, Reparationen zahlen müssen. Und zwar an die Sowjetunion. Sie hatten eine Demontage von Industriefabriken, die dann irgendwo in Sibirien verschwunden sind, weiß man nicht, vielleicht zu Schrott geworden sind. Und sie wurden permanent gegängelt von der Sowjetunion und ihr Wirtschaftswachstum auch tatsächlich aktiv behindert. Nicht allzu sehr, aber doch auch. Und jetzt können wir natürlich zwei miteinander vergleichen. Der eine ist gepampert worden, der andere ist ausgebremst worden. Und vielleicht sehen wir dahinter, und dann haben wir es eigentlich alles zusammen, die Antwort auf die Frage, warum haben die Amerikaner das eigentlich gemacht? Hatten die zu viel Geld oder also Menschenliebe? So eigentlich normalerweise stehen die da nicht so dafür. Die Idee war, dass man in der Mitte von Europa so einen Wohlstandswall aufbaut. Wenn Sie mal, sagen wir, von Westen Richtung Deutschland kommen, also in Portugal sah es ja ganz übel aus, Spanien war auch nicht viel besser, Frankreich war besser, aber nichts im Vergleich zu dem, was sie in Deutschland haben konnten. Nicht? Also das heißt, da, wo die Systeme gegeneinander kamen, da war ein Riesenwall aufgebaut. Nicht? Und West-Berlin, da natürlich das große Schaufenster, da konnten sie alle gucken gehen, der Osten konnte sehen. Ja, hier lebt man gut. Übrigens reziprok auf der anderen Seite, man hat auch dafür gesorgt, dass die DDR auch besser stand als viele Ostblockstaaten. Nicht? So, das war also der Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte. Jetzt gibt es ein komisches Faktum, ich habe es eben schon erwähnt. Das eine weiß man, das andere weiß man auch.
Wir haben ja gar keine Dissonanz. Das klingt ja fast harmonisch, wenn man das so hintereinander hört. Da gehe ich dann lieber mit Armin Hasse, der hat gesagt, das ist ja das Paradox oder die Komplexität, mit der wir leben. Es gibt nicht nur eine Kausalität, sondern es gibt ganz viele, die auch in verschiedene Richtungen gehen und sich auch widersprechen, aber trotzdem gleichzeitig existieren und gleichzeitig richtig sind. Und ich glaube, das Wort gefällt mir am besten. Komplexität ist so ein bisschen vage und hat aber sowas, ja, so ist es halt.
Ja, ich kann es nur noch mal betonen, selbst in Wissenschaften wie der Physik ist es so, Teilchenphysiker müssen damit leben, dass ihre Teilchen gleichzeitig Wellen sind und Teilchen. Ja, zwei Konzepte, die sich eigentlich in unserem Denken ausschließen, aber sie müssen damit leben. Ja, das macht es schwer, mit diesen verschiedenen Narrativen umzugehen. Nummer zwei dieser deutschen Mythenwelt, die wir alle kennen, ist schon so ein bisschen näher, der Mauerbau. Der Mauerbau, das wissen wir alle, funktionierte so. Am 13. August 1961 fahren einige S-Bahnen rückwärts. Das heißt, die fahren aus dem Ostsektor wieder raus, laden die Gäste, die aus dem Westen sind, aus. Die kriegen sogar ihr Fahrgeld zurück und dann fährt diese S-Bahn-Linie nicht mehr rüber. Stacheldraht wird ausgerollt, es werden Bautrupps herangeschafft. Im Laufe des Vormittags werden die ersten Steine aufeinander gemauert. Die erste Mauer sah ja noch ganz anders aus als die Mauer, die jetzt am Ende gefallen ist. NVA-Soldaten stehen Schulter an Schulter mit Gewehr in der Hand, ja, wo im Moment noch keine Mauer ist, und sorgen dafür, dass man da nicht mehr durchkommt. Und Willy Brandt ist ganz aufgelöst, er ist aus dem Bett geholt worden, er war gar nicht in Berlin und hat sich jetzt sofort ans Telefon gehängt und die westlichen Alliierten informiert und konnte gar nicht verstehen, wie das jetzt so plötzlich über Nacht passieren konnte. So, das ist das Narrativ des Mauerbaus und wir können relativ sicher sein, dass mindestens 80%, wenn nicht mehr, der Deutschen denken, das ist auch die Geschichte des Mauerbaus. Aber mitnichten, das ist sie nicht. Ja. Wir haben wieder so ein zweites Faktum, das auch alle kennen, aber das in einer anderen Schublade steckt. Dieses Faktum heißt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und das war etwa 3 Monate vorher, dass der Chef der DDR mit dieser Lüge aufgetreten ist. Das war eine Pressekonferenz und spannenderweise eine amerikanische Journalistin, wenn ich mich richtig erinnere, die ihn gefragt hat, ob geplant ist, eine Mauer zu errichten. Und er sagt, nein, es ist nicht geplant, eine Mauer zu errichten. Ob er jetzt ja oder nein gesagt hat, ist völlig egal. Aber es wird von einer Mauer geredet. Es wird 3 Monate vorher von einer Mauer geredet. Also irgendwo muss dieses Wort ja hergekommen sein. Irgendwas muss ja passiert sein. Es gibt noch ganz viele andere, so kleine Hinweise. Und wenn man denen nachgeht, wird das alles immer abstruser. Da gibt es einen Herrn namens Vernon Walters. Wir haben damals, das ist das letzte Mal, dass ich eine Wochenschau sage, als wir auf den Brettern standen und live das aktuelle Geschehen kommentiert haben, da ging es uns immer darum, möglichst schnell, möglichst merkwürdige Informationen zu bekommen. Also das, wo ich gesagt habe, wir knacken das Narrativ. Und Bommi Baumann kam auf irgendeine Redaktionssitzung mit der merkwürdigen Nachricht, Vernon Walters ist Botschafter, amerikanischer Botschafter in Bonn geworden. Mir hat das erstmal gar nichts gesagt und wenn Ihnen das jetzt nicht sagt, ist das auch nicht schlimm. Wir haben, glaube ich, irgendwas vorbereitet, was man einblenden kann. Ich sag mal kurz was zu Walters, zu seiner Biografie. Der ist hochdekoriert aus dem Zweiten Weltkrieg nach Hause gekommen. Er hat unter anderem auch am Marshallplan mitgearbeitet. Also hier schließen sich auch so ein paar Kreise gerade. Ja. Und dann war er bei jeder Menge Sauereien dabei. Also es fing an mit dem arabisch-israelischen Krieg 1973. Es ging dann weiter, also er hat versucht, das Ende des Vietnamkriegs nochmal abzuwenden, das ist ihm nicht gelungen. Er hat den Militärputsch gegen Präsident Allende in Chile begleitet und mitgeholfen dabei. Er hat einen chilenischen Oppositionellen, der gegen Pinochet war, in den USA ermorden lassen. Er hat einen Militärcoup geplant, jetzt muss man den Sicherheitsgurt anlegen, gegen Italien. Und zwar, als die Gefahr bestand, dass die sozialistische Partei an einer Regierung beteiligt sein könnte. Dafür sah er vor, dass es da einen Militärputsch geben sollte. Und er hat geplant, was nie ausgeführt worden ist, also auch der Militärputsch ist Gott sei Dank nicht ausgeführt worden, einen zweiten Überfall auf Kuba, nachdem die Schweinebucht hier einmal schiefgegangen ist. Er soll über sich selber mal gesagt haben, wo ich hinkomme, fällt die Regierung. Wir haben das an diesem Tag in der Redaktionssitzung besprochen und waren irgendwie so ein bisschen verwundert. Was gefällt dem Walters an dem Kohl nicht? Der Kohl tut doch alles, was die Amerikaner wollen. Wir sind zu dem Moment nicht drauf gekommen. Wir sind im April des Jahres 1989. Da ist noch gar nicht der Groschen gefallen bei uns. Ja? Da ging es nicht darum, dass der Kohl fällt, sondern die Regierung auf der anderen Seite in Deutschland. Deswegen war Herr Walters da. Kann das eigentlich sein? Wusste man vorher, dass die Mauer fällt? Also, sie hat eine Mauer zu. Da ist klar, sie werden eine bauen. Aber wusste man, dass die Mauer fällt? Und ja, man wusste es. Und es wird bestätigt von zwei Menschen, die es übrigens vor laufenden Kameras mehrfach bestätigt haben. Der eine, Walter Momper, regierender Bürgermeister von West-Berlin, SPD zur damaligen Zeit. Der andere, Walter Schabowski. Die beiden haben zusammengesessen und Schabowski hat, wenn ich das richtig erinnere, dem Momper sozusagen den Wink gegeben. Ich kann mich daran erinnern, gehört zu haben, dass er gesagt haben soll, ob es vielleicht besser wäre, in der nächsten Zeit eine Urlaubssperre zu machen für die BVG. Denn es könnte sein, dass es auf einen Massenandrang hinauslaufen würde. Ja. Er hat durch die Blume gesagt, wir machen auf. Also das war da schon klar. Den Rest, den kennen wir wieder alle. Nicht? Das ist diese Zettelnummer und ich glaube, die ist vorbereitet, oder? Die können wir sehen,
glaube ich. Das Video.
Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Ab sofort geht's.
Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP, der Volkspolizei, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehende ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen in Auslandsvertretungen der DDR bzw. die ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten. Die Passfrage kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist auch eine technische Frage. Ich weiß ja nicht, die Testpässe müssen ja, also damit jeder im Besitz eines Passes überhaupt erstmal ausgegeben werden. Wir wollten aber sicherlich
inhaltlich aus.
Ist die, das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Wie die Presseabteilung des Ministeriums hat der Ministerrat beschlossen, dass bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung durch die Volkskammer diese Übergangsregelung in Kraft gesetzt wird. Also doch, ständige Ausreden können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin-West erfolgen.
Ja, wir haben jetzt diesen Einspieler gesehen, sozusagen das offizielle Narrativ, so würden wir das jetzt hier nennen, das ist die offizielle Geschichtsschreibung. Schabowski zieht diesen Zettel aus der Tasche, sagt diesen berühmten Satz und alles stürmt. Auch die Geschichte stimmt nicht ganz. Ich fand sie so merkwürdig. Und wenn ich was merkwürdig finde, dann gehe ich lieber immer mal hin und frage mal. Und so habe ich mich mit Herrn Schabowski unterhalten. Es war ein längeres Gespräch, also in meiner Erinnerung knapp anderthalb Stunden. Und ich habe ihn auch dazu versucht zu bewegen, ob er mit mir zusammen auf der Bühne die Geschichte mal anders erzählen will. Er hat dann so ein bisschen geschwankt, hat dann aber am Ende gesagt, nee, lieber nicht. Weil er hat gesagt, ich habe mehrere Interviews gegeben, unter anderem dem Spiegel. Und die machen dann sozusagen eine Geschichtserzählung daraus, die aber überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was ich Ihnen erzählt habe. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann erzählen Sie doch die Geschichte, wie sie von Ihnen aus gesehen aussieht. Und ich habe gute Gründe, ihm zu glauben, und zwar deswegen, weil er kein Heldenepos erzählt, sondern weil er eigentlich ziemlich schlecht wegkommt in dieser Geschichte. Und er erzählt folgende Geschichte. In der SED machte sich schon lange die Einsicht breit, dass sie verkauft werden sollte. Also die Gespräche mit den Amis liefen also im Grunde schon. Das war gar nicht so was Besonderes für die SED, weil sie das schon mal erlebt hatten. Es gab mal die Stalin-Offerte. Das heißt, Deutschland hätte sich wiedervereinigen können in den 50er Jahren. Stalin hatte angeboten, die Wiedervereinigung zu der Kondition, dass Deutschland militärisch neutral bleibt. Das wollte Adenauer nicht, also lieber die eine Hälfte ganz als das ganze halb. Nicht? Und da ist nichts geworden aus der Stalin-Offerte. Aber man hatte natürlich gelernt von Seiten der SED, wenn es den Russen irgendwie in den Kram passt, dann verkaufen die uns. Denn wenn sie die Stalin-Offerte zu Ende denken, Stalin konnte ja nicht die CDU verkaufen. Stalin konnte nur die SED verkaufen. Und das wussten die auch. Und sie wussten auch, dass es in so eine Richtung läuft. Man kann das nachschauen in den Memoiren von Honecker. Der sagt, der Shevardnadze ist ein Sozialdemokrat. Und da muss man einfach wissen, unter Kommunisten ist Sozialdemokrat, glaube ich, so das schlimmste Schimpfwort. Also man kann auch noch Kapitalist oder sowas sein, aber Sozialdemokrat darf man nicht sein. Nicht? Ein Sozialdemokrat ist jemand, der einen verrät. Und sie wussten, dass sie verraten sind. Und es soll noch einen Telefonanruf von Krenz gegeben haben, ins Außenministerium nach Moskau, und er ist nicht durchgestellt worden. Und dann war klar, es ist so, wie wir es angenommen haben. Und es war auch klar, sie mussten aufmachen. Da gab es jetzt gar nichts anderes mehr. Und jetzt erzähle ich, was Schabowski über diese Zettelgeschichte erzählt. Und er sagte, diese Pressekonferenzen, die wir immer hatten, das war ja eigentlich eine traurige Angelegenheit. Da war die Pravda, da war das neue Deutschland. Die Fragen, die sie stellen sollten, die hatten wir doch vorher ausgehändigt. Ich wusste doch vorher, was die Fragen wollten. Das hatte ich alles schon auf dem Zettel stehen. Und er sagte, an so einem historischen Moment, da will er sich das selber leisten. Er will eine richtige Pressekonferenz machen. So eine, wie die die im Westen immer haben. Wo die ganzen Journalisten kommen, die können fragen, was sie wollen. Und so soll das aussehen. So soll der letzte Moment sein. Und kurz bevor es rausging, bekam er schon Muffensausen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann. Ich habe sowas noch nie gemacht. Und dann hat er sich gesagt, okay, für den Fall aller Fälle schreibe ich mir auf den Zettel das Wichtigste drauf. Wenn ich wirklich, jetzt kennt jeder, der Bühne macht, es gibt diesen Moment, man tritt an die Rampe und der Text ist weg. Und damit ihm das nicht passiert, hat er sich das in die Tasche gesteckt. Und er sagt, ich ging raus und ich sah meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Da lungerte eine Meute herum, wie wir die hier so nie gesehen haben. Und er sagte, ich wusste in dem Moment, ich kann das nicht. Und als er dann auch noch bedrängt wurde, so ein bisschen mit Fragen, dann musste er eigentlich mit dem rausrücken, was er zu sagen hatte, nämlich die Grenze ist jetzt offen. Er hat sozusagen mechanisch wie so ein Reflex in die Tasche gegriffen. Das war sein Sicherheitsseil. Das hatte er sich eingepackt. Es ist überhaupt gar nicht wichtig, was auf dem Zettel drauf gestanden hat. Das Wirtschaftswunder hat es gegeben. Die Mauer ist gebaut worden. Die Amerikaner haben eine viel größere Rolle gespielt, als wir gedacht haben. Im Hintergrund sind ganz andere Sachen gelaufen, als das, was im normalen Narrativ drin ist. Teile davon kennt man, Teile davon sind nicht so gut bekannt. Die Frage ist jetzt, macht das eine Narrativ eigentlich das andere kaputt? Also geht entweder nur das eine oder geht nur das andere? Und wir sind ja eigentlich schon den ganzen Abend dabei, zu sagen, nein, es gibt Narrative, die stehen nebeneinander. Und die müssen wir, solange wir keine bessere Erklärung haben, wenn man mal wieder zu Corona geht. In 5 Jahren werden wir Sachen wissen über Corona. Wir werden uns vielleicht noch sehr wundern am Ende. Ja? Das ist jetzt keine neue Theorie. Ich weiß nicht, was es sein wird. Aber es kann gut sein. Und dann wird man sehen, welche von diesen Narrativen dann noch Bestand haben. Und Mein Verdacht ist, dass die größte Zahl derer, die wir kennen, weiterhin aktiv sein wird. Und da will ich jetzt erstmal mit den Narrativen hier auch gut sein lassen.
Kleine Zwischenfrage. Diese Geschichte von Schabowski ist ja nahezu rührend. Das ist eigentlich eine gute Geschichte. Wieso hat denn der Spiegel die nicht genommen, wenn die Journalisten das wussten? Warum haben Sie das anders erzählt? Was haben Sie eigentlich genau erzählt?
Naja, was Sie erzählt haben, das wissen wir ja. Dass die SED in ihrer Not beruft diese Pressekonferenz ein und dass es eigentlich ein Lapsus gewesen ist, dass er gesagt hat, es ist unverzüglich und jetzt ließ sich die Sache nicht mehr aufhalten. Man muss sich fragen, warum gab es denn dann die Pressekonferenz? Ja? Also, wenn alles nur auf Zufall hinausläuft, warum hat es eigentlich überhaupt die Pressekonferenz gegeben? Also, es stimmt ja irgendwas nicht an diesem Narrativ. Man kann aber jetzt tatsächlich weiterfragen, dient dieses Narrativ denn eigentlich irgendeinem Zweck? Und vielleicht darf ich das mal sagen, so in unseren Vorgesprächen, wir haben ja darüber geredet, dass wir eigentlich ein bisschen erschreckt sind, dass Journalismus nicht in allererster Linie dazu dient, Informationen zu transportieren, ja? Also das Zeitgeschehen an den Bürger ranzubringen, sondern ganz oft dazu dient, irgendwas Politisches zu bewerkstelligen. Was ist die politische Message des Zusammenbruchs auf diese Art? Es ist eben ein Zusammenbruch. Es ist das letzte Zucken eines toten Systems, eines sterbenden Systems. Nicht mal, als sie es verkünden wollen, kriegen sie es noch richtig hin. Nicht? Wir schlagen noch mal einmal hinterher. Und ich glaube, das ist der Kern dieses Narrativs, dass man das so gerne darstellen würde.
Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel Journalismus da mit Drehbuchschreiben zu tun hat.
Ja, ich glaube, das kann man sagen.
Haben wir noch was auf dem Zettel? Ja, nein, das ist gut. Jetzt kommt, es gibt einen Themenwechsel, den ich jetzt gerne machen wollte. Um so ein bisschen mit dem Paukenschlag aufzuhören, will ich jetzt mal wieder ein bisschen psychologisch werden und verstehen, was eigentlich wieder hier aktuell heute in dieser Corona-Krise mit uns passiert. Gibt es da vielleicht auch Drehbuchautoren, die sich Gedanken machen? Gibt es da Geheimdienstmethoden vielleicht, die genutzt werden? Was gibt es da für mögliche Theorien?
Also, neues Narrativ.
Ja. Ja,
gerne. Auch das wird sich am Ende geschichtlich der Überprüfung unterziehen müssen. Ja. Es ist ein Papier geleakt worden. Das ist aber auch inzwischen eigentlich weitestgehend rum, in dem auf, ich weiß jetzt nicht, wie viel das sind, 12 Seiten, 15 Seiten oder so, unter anderem dargelegt wird, dass man die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen soll, damit man die entsprechenden Maßnahmen durchsetzen kann. Was ich sehr pikant finde an diesem Papier, ist, dass da auch ganz offensichtliche Fehlinformationen drin sind. Wenn man nicht sagen will, dass sie vorsätzlich lügen, so muss man doch sagen, dass sie Dinge behaupten, die zu dem Zeitpunkt nicht zu behaupten waren, weil sie überhaupt nicht untersucht worden sind. Also zum Beispiel die ungeheure Ansteckungsgefahr, die von Kindern ausgeht. An diesem Punkt werden wir eine Quittung kriegen in ein paar Jahren, denke ich mal. Also diese Kinder, die wir jetzt ein halbes Jahr oder länger nicht mehr schulen, nicht in die Kita lassen, deren soziale Entwicklung wir jetzt gerade stören. Ja? Und dies alles wegen einer Behauptung. Und inzwischen sieht es so aus, ganz vorsichtig formuliert, dass die Kinder gar nicht besonders viel weitergeben. Und vor allen Dingen wissen wir, die Kinder kommen ganz leicht über diese Krankheit hinweg. Und mit ganz drastischen Worten wird es in diesem Papier dargelegt. Und es ist natürlich dazu gedacht, das nach außen hin zu kommunizieren, damit das eigentliche Ziel erreicht wird. Und das eigentliche Ziel heißt, wir wollen Angst und Schrecken verbreiten, denn wir wollen die Maßnahmen durchbekommen.
Leidende Kinder sind natürlich ein schlimmeres Bild als leidende alte Menschen.
Es wird ja Folgendes gesagt, wie schwer die Kinder ein Leben lang dran leiden, dass ihre Eltern wegen ihnen haben sterben müssen. Da muss man erst mal drauf kommen, das ist so perfide. Also, wenn man sich fragt, ist da im Hintergrund irgendwas passiert? Ja, das ist zum Beispiel passiert. Ganz eindeutig, das haben wir schwarz auf weiß.
Wir haben es übrigens auch mit René Schlott zitiert.
Okay.
Also, ja, es ist schon ein wichtiges Dokument. Das Interessante ist, dass es ein wirklich ähnliches Dokument zum Beispiel in Österreich geleakt wurde und dass es auch in anderen Ländern so rauskommt. Also man wundert sich, ob es da Absprachen
gibt. Oder ob man aus demselben Handbuch abschreibt.
Ja.
Das wäre nämlich die andere Möglichkeit. Ich will mal was zum Besten geben. Jeder kann für sich entscheiden, ob er das gerne mit Corona verbinden möchte oder nicht verbinden möchte. Aber es sind Informationen, die auch schmerzhaft sind, wenn man sich wirklich damit beschäftigt. Wegen des Buchs, das wir da angekündigt haben, beschäftige ich mich gerade mit Handbüchern der CIA zu Foltertechniken. Braucht man einen starken Magen, um das zu lesen. Also das wird tatsächlich gewissermaßen wissenschaftlich betrieben, zu gucken, wie macht man einen am besten fertig. Und es gab diese Befürchtung in den 1950er, 60er Jahren, dass es den Kommunisten, wer immer das ist, den Kommunisten gelingen würde, einen großen Teil der Menschheit Hirn zu waschen. Und ob man nicht selber Hirnwäschetaktiken etablieren sollte. Die musste man natürlich erstmal finden, da musste geforscht werden. LSD war eine ganze Weile lang das Mittel der Wahl, damit wurde viel experimentiert. Und dann wurden halt Techniken herausgefunden, wie eine Gehirnwäsche funktioniert. Wenn man das so ein bisschen rafft, kann man Folgendes sagen. Wir Menschen, so hat einer geschrieben, erfahren die erste Hirnwäsche, wenn wir gerade geboren werden. Weil die Mutter gibt uns schon vor, wie wir die Welt zu sehen haben. Die ganzen ersten Lebensjahre gibt es einen bestimmten Blick auf die Welt. Das kommt von unseren Eltern, das kommt von der direkten Umwelt. Da könnte man sagen, das ist eine Sozialisation. Und deswegen ist ein Spanier am Ende ein anderer Mensch als ein Chinese. Da geht es nicht um Biologie. Dieses sehr früh aufgenommene Weltbild scheint instabil zu sein. Das ist vielleicht die größte Erkenntnis in dieser ganzen Hirnwäscheforschung. Dieses erste Bild ist instabil. Wir sind permanent darauf angewiesen, dieses Bild in uns wieder bestätigen zu lassen, durch äußere Umstände oder durch andere Personen. Ganz berühmtes Beispiel, also wenn ich in ein Café gehe und es liegt eine Frankfurter Allgemeine auf, dann nehme ich mir die Frankfurter Allgemeine, dann lese ich die. Dann kommt jemand, mit dem ich mich verabredet habe und der sagt, was, du liest dieses Blatt? Ja, klar, warum nicht? Nein, ich bin nicht in allem ihrer Meinung. Ich muss auch nicht ihrer Meinung sein, aber die meisten Leute lesen gerne die Zeitung, in der drin steht, was sie selber auch glauben. Also wenn du die Zeitung liest, dann bist du so eine. Wir wollen immer von außen diese Bestätigung haben. Wenn man diese Bestätigung von außen unterbricht für eine gewisse Zeit, fängt der Mensch an, unsicher zu werden. Stichwort Einzelhaft. Man kann beobachten, dass schon nach 4 Tagen Einzelhaft der Gefangene nicht mehr in dem Zustand ist, in dem er gewesen ist, als er in die Zelle gekommen ist. Es fehlt ihm dieses Feedback. Und dann sagen die Leute, die Hirnwäsche untersucht haben, was sie jetzt machen müssen, ist, sie müssen ihn unter Stress setzen. Sie müssen Angst in ihm erzeugen. Sie müssen Schmerzen in ihm erzeugen. Und der am meisten verantwortlich ist für den Stress und für die Angst, der wird in der ganzen Not dieses Gefangenen zu so einer Art Übervater werden. Und von dem erwarten sie, dass der ihnen sagt, wie es denn jetzt richtig ist. Und die Warnung, die in diesen Papieren drinsteht, ist, während dieser Phase der Isolation und des in Angstversetzens, des in Stressversetzens und des Umprogrammierens, dass man auf diese Person hören soll, darf nicht vorkommen, dass der Gefangene nochmal in Kontakt kommt mit seiner alten Umgebung und mit dem alten Mindset, so würde ich es mal nennen, mit dem er eigentlich aufgewachsen ist. Sie können ja mal an die Corona-Krise denken und daran, wie praktisch auf allen Sendern mehr oder weniger uns dasselbe gesagt worden ist. Diese Angstverbreitung, die wir am Anfang hatten, die hatten wir auf allen Sendern. Ja. Jetzt schließt sich vielleicht der ganze Kreis des heutigen Abends. Jetzt sind wir bei diesem Vorwurf der Verschwörungstheorie. Also der ein anderes Narrativ reinbringt, das möglicherweise genauso wahr ist wie das Originalnarrativ, der muss bekämpft werden, weil er diesen Prozess unterbricht und sabotiert.
Wow, ja, da kriege ich ja Gänsehaut, weil das klingt so wahnsinnig schlüssig. Jetzt kommt es mir schon so vor, als ob ich einem Folterversuch ausgesetzt gewesen sei oder zumindest viele andere Menschen, die ich kenne. Wie bewusst und unbewusst das ist, ist natürlich total spannend. Und bevor ich aber jetzt noch Fragen stelle, will ich mal fragen, ob im Chat Fragen sind, auf die wir eingehen dürfen. Ah, das sind schon welche. Wow. Toll. Ah, eine super Frage hat unser großer Freund Hans Wurst. Ist eine Verschwörungstheorie nicht einfach eine andere Meinung? Und eine Meinung ist nach Artikel 5 des Grundgesetzes geschützt, nicht diffamiert zu werden? Fragezeichen.
Zweimal ja. wenn ich darf, würde ich noch eine dritte Sache dazu sagen.
Ja.
Und das ist was, was mir in den ganzen letzten Jahren so ein bisschen aufstößt. Hm. Die Meinung. Wir schalten bei dem, was wir Meinung nennen, praktisch überhaupt keine Sicherheit mehr dazwischen. Es kommt mir vor, als wenn wir vor 30, 40 Jahren, wenn einer irgendwas gesagt hat, haben wir gesagt, wo hast denn du das her? Also wir haben eigentlich nach Quellen gefragt. Heute ist man aufgefordert, jede Meinung zu akzeptieren.
Ja. Ich kann leider nicht zitieren, wer es war, hat mal geschrieben. Und wenn im Internet jemand sagt, die Erde ist ein Würfel, dann haben wir das als Meinung zu akzeptieren.
Da läuft es leider so ein bisschen hin, dass wir auch ziemlich viel Unsinn als Meinung bekommen. Richtig ist, auch das ist vom Grundgesetz gedeckt. Ich darf auch Unsinn reden.
Sinn und Unsinn fragt vielleicht auch in der bevorstehenden Krise der Wirtschafts- und Finanzsysteme Rettungsgegner und Solidaritätsersetzer. Das könnte das Schimpfwort der nächsten Woche
werden. Super, super.
Gefällt mir sehr gut. Das ist so ähnlich wie Asylant. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Ne? Das ist so wie Querulant. Ja. Achso, genau. Danke. Ich habe eine Mitgefühlnachricht. Sonja, es geht ja gar nicht um meinen Sohn. Das Interessante ist bei diesem Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung, es hängt ja davon ab, wie die Eltern drauf sind. Wenn die Eltern Angst haben und dann die Kinder das hören, ist es, glaube ich, eine ganz andere Situation, als wenn meine Kinder sehen, dass ich nicht so gestresst bin. Dann führt diese Ausgrenzung auch nicht so extrem weit. Da mache ich mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen, weil ich finde, dass diese Schulprogramme tatsächlich auch Stress fördern können. Ja, vor allem, wenn es so unfundiert ist. Der Chat bleibt natürlich nach der Sendung nicht bestehen, aber wir haben ja Kommentare. Ihr könnt also auch noch in der nächsten ganzen Woche die Wörter der nächsten Woche vorschlagen, die kommen werden. Also, wenn das Wort wirklich stimmt, gibt es eine Flasche Champagner, das verspreche ich. Ja, man darf aber nicht mogeln. So, jetzt geht's aber noch weiter mit etwas Kultur. Thank you.